Da ist eine Nonne mit dem Auto unterwegs. Die haben ja Technik auch eingezogen in die Klöster. Aber da ist Benzin ausgegangen. Und sie hat keinen Kanister dabei, um sich Benzin zu holen. Die Tankstelle ist nicht weit weg. Aber sie hat ihr Nachtgeschirr dabei. Dann holt sie da Benzin und füllt das ein. Und da kommt der Bischof an und sieht das und hält an. Und dann fragt er, oder sagt er dann, liebe Schwester, Ihren Glauben möchte ich haben. Wir haben ja in diesem Jahr ein Wort, das uns durch dieses Jahr begleiten soll, als Jahreslosung aus Markus 9, Vers 23. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich habe erst gedacht, ja, warum haben die so ein Wort ausgewählt? Aber dann habe ich nachgedacht, ja, der Glaube ist ja das Wichtigste in unserem Leben, die Beziehung zu Jesus. Und ich denke manchmal, wenn ich so Menschen sehe, also die tun mir leid, dass die diese Beziehung nicht haben, ja, was uns da geschenkt ist. Und am Ende unseres Lebens wird uns nur diese Beziehung bleiben. Alle anderen Hände müssen wir loslassen, aber Gottes Hand wird uns halten. Im Hebräer 11 werden uns Menschen aus dem alten Bund beschrieben, die, ja, können sagen, Glaubenshelden sind, obwohl es auch nicht, dass sie Helden waren. Abraham und Sarah. Sarah hat ja gelacht, als ihr mitgeteilt wurde, dass sie noch ein Kind bekommt. Und Abraham also hat auch so seine Fehler gehabt und auch, ja, manchmal Dinge gemacht, die nicht gut waren, dass er seine Frau als Schwester ausgegeben hat und so weiter. Oder Isaac steht da in Hebräer 11, dass er Jakob segnete. Und das wollte er eigentlich gar nicht. Er wollte Esau segnen, aber Gott hat es eben so gemacht. Es ist manchmal so im Leben, dass Gott das anders macht, als wir uns das vorstellen. Oder Rahab, eine Prostituierte, steht da auch mit unter den Glaubenshelden. Und sie steht sogar am Stammbaum Jesu. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die meisten wissen ja, kennen diese Geschichte. Jesus ist mit den Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Dort erscheinen ihm Mose und Elia in einem ganz besonderen Licht. Die drei Jünger, die mit sind, die sind völlig hingerissen. Und Petrus sagt, also hier, lass uns bleiben. Und wir bauen jetzt drei Hütten an sich selber. Und die anderen Jünger hat er gar nicht gedacht. Nur an Jesus, Mose, Elia. Also waren überwältigt einfach von dieser Begegnung. Hat ihnen so toll gefallen. Und dann kommen sie zurück von dem Berg der Verklärung. Ja, noch völlig begeistert, völlig hin. Sie kommen wieder in die Niederung des Alltags. Und das geht uns ja auch manchmal so. Wir sind auf einer Konferenz, einer Freizeit oder auch im Urlaub. Und dann kommen wir zurück und dann gibt es schon wieder Probleme. Wenn ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, dann, als ich noch im aktiven Dienst war, habe ich gedacht, na, was wird jetzt wieder auf mich warten? Manchmal war nichts da, aber manchmal war es auch happig, was dann da so anfiel. Ja, wir leben ja meistens in den Niederungen des Alltags und nicht auf den Höhen, auf Berggipfeln. Da ist ein Vater mit einem besessenen Jungen und hatte den Wunsch an die Jünger geäußert, die möchten doch ihm helfen, sie möchten doch diesen Jungen befreien von seiner Besessenheit. Aber sie konnten das nicht. Und da sagt Jesus den Satz, wie lange soll ich euch noch ertragen? Wie lange soll ich euch ertragen? Und da denke ich, dass das bei uns manchmal auch so ist. Wir kümmern uns ja um Alkoholiker in unserer Einrichtung. Wir haben zurzeit Co-Gäste zu den Suchtgang, ich sage nicht Alkoholiker, Suchtgang, sondern unsere Co-Gäste. Das ist schon seit der Gründung des Wilhelmshofers 1909 so gewesen. Also eine Co-Gästin, eine Frau, Lehrerin, sehr intelligent, hat im letzten Jahr versucht, wieder Fuß zu fassen in einer Schule, aber es ging nicht gut, rückfällig geworden, ist wieder zu uns gekommen, wieder rückfällig geworden. Und wir fragen uns auch, warum können wir ihr nicht helfen? Woran hängt es da? Liegt es an ihr oder liegt es vielleicht auch an uns? Ist unser Glaube zu schwach? Muss Jesus uns auch ertragen? Ich denke ja, er muss uns manchmal auch ertragen. In unserer Hilflosigkeit, unserem Kleinglauben, hat er es damals bei den Jüngern getan. Da waren zwei Jünger, die wollten mal Feuer vom Himmel fallen lassen, weil die Stadt, wo sie waren, die war also völlig verschlossen, die wollten nichts hören vom Evangelium. Oder da gab es zwei, die wollten unbedingt die Größten sein, haben sich gestritten, wer der Größte ist da. Oder Petrus, der einen verleugnet hat. Jesus hat seine Jünger ertragen und er wird auch uns ertragen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich denke, dass das auch manchmal unser Gebet sein kann oder meinem Kleinglauben. Der Vater bekennt seinen Unglauben. Ich habe so den Eindruck, der Vater hat so diese Haltung, also ich mache alles, was du jetzt sagst. Nur mein Sohn muss geholfen werden. Die Sache geht gut aus und es ist große Freude, sicher bei allen, bei dem Vater besonders. Aber es geht ja nicht immer so. Ich habe einen Freund, wir waren zusammen auf dem Predigerseminar, waren nur ein Jahr mit dabei, aber wir sind noch befreundet. Seine Frau hat Krebs bekommen. Sie haben viel unternommen, sind zu Heilungsgottesdiensten gefahren, aber dann ist sie doch gestorben. Aber ich habe mitbekommen, das hat seinem Glauben nicht geschadet. Im Gegenteil. Sein Glaube ist dadurch gestärkt worden. Auch durch die ganze Zeit der Krankheit, wie Gott sie geführt hat. Und wir haben das ja bei unserem Sohn, der heimgegangen ist mit 15 Jahren, einen Hirntumor auch so erfahren. Wir haben auch gedacht, Gott könnte ja ein Wunder tun. Und gehofft, aber ist heimgegangen. Und wir haben gemerkt, Gott hat es gut gemacht, für die ganze Familie, auch für unsere Töchter, unsere vier Töchter, wo zwei auch nicht so auf einem guten Weg waren, wie Gott sie gerade durch diese Not, durch diesen Tod des Bruders auf den guten Weg des Glaubens wieder geführt hat. Glaube ist ein Geschenk. Wir können das nicht machen. Wie Helmut gesagt hat, weiß nicht, warum Gott mich erwählt hat. Ich habe nur zwei Schwestern, die eine ist auch gläubig gewesen, die andere nicht, die ist weg vom Glauben, war zwar als Kind christlich erzogen. Das ist ein Geschenk. Ich kann dieses Geschenk nur annehmen und dafür eigentlich jeden Tag danken, dass Gott mich berufen hat, ich Glied am Leibe Christi sein darf. Glaube ist ein Geschenk wie die Liebe auch. Ein Geschenk für das Herz. Glaube ist eigentlich eine Herzensangelegenheit. Hat mit dem Verstand nicht so viel zu tun. Den müssen wir nicht ausblenden im Glauben, aber Glaube geschieht auf einer ganz anderen Ebene. In Sprüche 23, Vers 26 heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Und zu den Wegen, die Gott uns führt, gehören auch die schwierigen Wege. Auch die Wege, die uns nicht gefallen. Die dunklen und die schmerzhaften Wege. Die werden uns Christen nicht erspart. Ich habe so gedacht, wie viele der Jünger Jesu sind damals eines natürlichen Todes gestorben. Ich nehme an, das werden nicht viel gewesen sein. Die meisten sind als Märtyrer geendet. Und wenn wir heute in unsere Welt gucken, in die islamische Welt, viele Christen enden dort als Märtyrer. Werden Wege geführt, die schmerzhaft sind. Aber sie halten stand, bleiben im Glauben. Diese 21 ägyptischen Kopfen, die damals geköpft worden sind, ich kenne vielleicht die Geschichte noch, ging auch durchs Fernsehen, die wurden mussten da am Strand knien, also wurden ihnen die Köpfe abgeschlagen, haben ein Video gedreht da, der IS. Und ein Journalist, der hat dann die Familie besucht, wo die herstammten. Die Mütter und die Frauen. Und die waren also überhaupt nicht voller Hass oder so, sondern sie haben gesagt, wir sind einfach dankbar, dass sie bis zuletzt Jesus treu geblieben sind. Und sie haben das auch ausgerufen, einige jedenfalls, Jesus, als das geschah. Der Glaube muss reifen, wie auch die Liebe. Und er reift eben vor allem auch durch solche Wege, die uns oft nicht gefallen. Wir nennen das auch Glaubensprüfungen. Abraham wurde auch mehrere Glaubensprüfungen auferlegt. Glauben hat ganz eng auch mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue Gottes Liebe und Erbarmen, auch wenn ich oft seine Wege nicht verstehe. Glaube und Liebe brauchen eine Entscheidung. Eine Beziehung entsteht durch eine Entscheidung. Ich habe mich damals für ein junges Mädchen entschieden und jetzt ist sie meine Frau geworden, schon 50 Jahre. Und genauso ist das auch mit dem Glauben. Ich wurde christlich erzogen, hatte aber keine Beziehung zu Jesus. Sport war mir wichtiger, ich hatte die Chance, Leistungssportler zu werden. Aber Gott hat mich unruhig gemacht. Ich bin da nicht zur Ruhe gekommen. Und dann war ich in einer Evangelisationsveranstaltung mit Corrie ten Boom, habe ich schon erzählt hier. Und dort hat Gott mein Herz berührt. Dort ist mir klar geworden, also jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Entweder du gehst diesen Weg oder du lässt dich jetzt auf Gott ein. Und dann habe ich Taufunterricht genommen, war damals schon 20 Jahre, mich taufen lassen. Und das war der Anfang der Beziehung mit Gott. Und diese Beziehung lebt von der täglichen Begegnung, von dem täglichen Zwiegespräch. In der Bibel heißt es, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Die werden eine Einheit sein. Und es ist auch ein Lernprozess. Eins zu werden, mit als Mann und Frau und auch mit Jesus eins zu werden. Das dauert das ganze Leben lang an. Da ist eine Frau, die ärgert sich über ihren Mann, weil der Mann immer sagt, mein Auto und mein Haus und meine Kinder. Und dann sagt sie ihm das und du kannst doch immer sagen, unser Haus, unsere Kinder und das Auto gehört doch mir auch. Und dann fragt sie ihn, was suchst du denn da? Und dann sagt sie, unsere Hose. Um einen Scherz nebenbei. Aber es geht darum, dass wir eins werden, auch mit Jesus. Die Jünger mussten sich auch entscheiden damals. Die Fischer zum Beispiel haben ihre Boote verlassen, steht da, sind Jesus nachgefolgt. Und der Matthäus, der Zöllner, hat sein Zollhaus verlassen, der hat ja eine gute Einnahmequelle gehabt. Allerdings haben sie dann auch mal gefragt, Petrus war das, Herr, was wird uns dafür? Wir haben alles verlassen, sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür? Also diese Frage hatten sie schon auch. Und ich denke, können wir ja auch fragen, was wird uns denn dafür, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir gerade zu der Zeit viele Nachteile auf uns genommen haben. Ich war nicht ein Pionier, nicht ein FDJ und da gab es schon einige Nachteile auch. Was wird uns dafür? Aber heute weiß ich, die Beziehung zu Jesus ist ein großer Schatz, der größte Schatz des Lebens. Dass wir ihm gehören, dass wir wissen, unser Leben ist in seiner Hand. Und der Tod ist nicht das Letzte, sondern Gott hat viel mehr für uns noch bereit. Ich bin dann damals zu meinem Meister gegangen, habe in einer PGA gearbeitet, PGA Elektromaschinenbau. Und habe ihm gesagt, ich werde also kündigen, ich wollte dann auf das Predigerseminar gehen, allerdings nur ein Jahr erstmal. Und dann hat er mir gesagt, überleg dir das gut. Wir standen gut da als PGH, es gab immer eine fette Jahresendprämie. Wir hatten damals schon Mitarbeiter, die über 1000 Mark verdient haben, DDR-Mark. Aber für mich war es klar, ich habe diese Entscheidung getroffen. Und letztlich bin ich dann auch auf dem Wilhelmshof gelandet. Das war Gottes Weg für uns. Oswald Chambers hat gesagt, Glauben ist nichts für Feiglinge. Glaube ist ein ungeheures Wagnis ohne Sicherheit. Ich muss glauben, dass Gott gut ist, trotz aller meiner Erfahrungen die dagegen sprechen. Wenn wir dranbleiben am Glauben, dann geht es immer gut. Aber ich muss mich jeden Tag entscheiden auch für Jesus. Genauso auch in der Ehe. Ich sage meiner Frau jeden Tag, dass ich sie lieb habe. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Wir hatten mal uns eine Besinnungswoche und auch eine Stunde dann über Beziehungen, einen Vortrag über Beziehungen und über Ehe, über Liebe. Und da sagte dann einer unserer Freunde dann, also ich habe das meiner Frau am Anfang gesagt, unsere Ehe, dass ich sie lieb habe, das muss doch reichen. Ich sage Jesus jedenfalls am Morgen immer, Jesus, ich möchte heute diesen Tag mit dir zusammen sein, mit dir leben. Du sollst mein Wegbegleiter sein. Und ich denke, wir können auch mal so im Gebet sagen, Jesus, ich liebe dich. Vater im Himmel, ich liebe dich, so wie du mich liebst. Du hast mich zuerst geliebt. Ich darf dich wieder lieben. Es gibt ein Lied, ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du, anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Glaube ist ist mein Fundament. Es wird heute viel von Fundamentalisten gesprochen. Also ich bin Fundamentalist. Ich stehe auf diesem Fundament des Glaubens. Und eigentlich hat jeder Mensch auch ein Fundament. Irgendein Glauben hat jeder Mensch. Es gibt keinen Menschen ohne Glauben. Und wenn er an sonst was glaubt, und wenn er glaubt, dass es eben keinen Gott gibt, ist er auch ein Glaube. Das sind zwei Atheisten und unterhalten sich. Und in dem Gespräch sagt der eine dann, ach Gott, da sagt der andere, es gibt doch keinen Gott. Na Gott sei Dank, sagt er. Jesus ist das Fundament meines Lebens. Paulus hat das mal so gesagt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und ein Fundament gibt mir Halt in den Erschütterungen des Lebens. Und ich denke, wir alle haben schon solche Erschütterungen erfahren und auch gemerkt, dass dieses Fundament trägt. Und wahrscheinlich kommen noch viele Erschütterungen auch auf uns zu. Nicht nur ganz persönlich, privat, sondern auch was die Weltgeschichte betrifft. Auch unser Land, da ist vieles im Werden, was wir so nicht einschätzen können. David Wilkerson, dessen Buch ich damals gelesen habe, ich zum Wilhelmshof gegen das Kreuz und die Messerhelden, der hat damals eine Prophezeiung niedergeschrieben. Und zwar sieht es dann nicht gut aus, was auf uns zukommt. Hat sogar geschrieben in diesem Wort, die Krise wird von Deutschland ausgehen. Da habe ich lange gedacht, das kann doch nicht sein. Aber jetzt denke ich, das ist schon möglich. Die Krise kann auch von Deutschland ausgehen. Ja, wie gesagt, wir haben eben ein Fundament. Glaube gibt auch Gelassenheit, wenn wir ihn anwenden. Wenn ich weiß, ich kann mit allen Sorgen, allen meinen Anliegen zu Jesus kommen. Ich weiß nicht, wer Fußball begeistert ist von euch und den Trainer Niko Kovac kennt, war Trainer bei Bayern München, ist dann geschasst worden und hat mal gesagt, als Trainer hat man kaum ein Privatleben, man steht im Fokus der Öffentlichkeit und alles wird dann irgendwie beurteilt und kritisiert und das ist schon nicht so einfach für die Trainer. Und da sagt er, andere gehen dann zum Psychologen oder zum Mentaltrainer und ich finde meine Ruhe bei Gott im Glauben. Das fand ich toll. Und wie gesagt, er ist dann entlassen worden bei Bayern München, da hat er ganz gewiss dann auch dort wieder seinen Halt gefunden, im Glauben bei Gott. Bonhoeffer sagt, Glauben empfangen wir von Gott immer nur so viel, wie wir für den gegenwärtigen Tag brauchen. Der Glaube ist das tägliche Brot, das uns Gott gibt. Ja, im Vaterunser bitten wir ja um das tägliche Brot. Das ist erstmal das Materielle gemeint. Aber wir dürfen auch um dieses tägliche Brot neu bitten, dass Gott unseren Glauben stärkt. Ich habe noch ein Zwiegespräch, ich habe es glaube ich schon mal irgendwann hier vorgelesen. Ein Zwiegespräch zwischen dem Glauben und der Erfahrung. Meine Erfahrungen sind ja gut. Aber manchmal sprechen auch die Erfahrungen ganz dagegen, dass Gott da ist oder dass Gott helfen wird. Das hat einer mal aufgeschrieben. Erfahrung sagt, das war's. Der Glaube sagt, da kommt noch was. Erfahrung sagt, nein, es ist vorbei. Glaube sagt, von wegen. Erfahrung sagt, aber alles spricht dagegen. Glaube sagt, das täuscht. Erfahrung sagt, wer es glaubt, wird selig. Glaube sagt, du hast recht. Erfahrung sagt, was soll denn noch kommen? Glaube sagt, wart's ab. Erfahrung sagt, da bin ich gespannt. Glaube sagt, aber ich erst. Amen. Amen. Ich möchte mit uns noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für das Geschenk des Glaubens, für die Beziehung zu dir, dass du uns erwählt und berufen hast, dass wir Glieder an deinem Leib sein dürfen, dass du uns trägst und hältst, auch manchmal erträgst mit unserem Kleinglauben, unseren Schwachheiten. Ja, danke, Herr, dass du für uns da bist, jeden Tag neu, dass wir jeden Tag mit dir leben dürfen, unser Leben in deine Hand geben. Und so bitten wir dich auch für die neue Woche, um deinen Segen, um dein Geleit auch, um deinen Frieden. Segne du unsere Familien, unsere Kinder, segne du diese Stadt, unser Volk und Land und vor allem die auch, die in der Verantwortung stehen. Gib ihnen Weisheit, dass sie erkennen, was wirklich gut ist für das Land und für das Volk. Bleibe du, Herr, mit deinem Frieden und Segen und Erbarmen bei uns. Amen. Amen. Ja, sind alle herzlich eingeladen zum Abendmahl.